Ja, Leute, was geht ab? Mein Name ist Daniel Wolfson.
Mein Name ist Carlos Calanta.
Und willkommen zu Chips und Kaviar.
Euer Podcast an einem Montag in Berlin. Wie kann man etwas verkaufen, was nicht außergewöhnlich ist?
Yes.
Irgendwie außergewöhnlich.
Der 2. Mai.
Der 2. Mai. Der ja, Tag danach.
Genau, es ist ein Tag nach dem 1. Mai. Übrigens, so wie letztes Jahr, ich glaube, ich habe es das letzte Jahr auch in der Folge schon erwähnt, das war auch eine Folge direkt nach dem 1. Mai. Aber wir haben hier einen Merch-Designer und Grafiker, ja, also der uns bei der ersten Merch-Reihe, übrigens, die gibt es noch, die gibt es noch immer noch zu haben. Auf
Willst du damit sagen, die sind nicht sold out?
Nee, nicht sold out. shop.chipsundkaviar.de, ihr bekommt da diese Tassen, T-Shirts und Longsleeves und sonst was. Echt viele Longsleeves immer noch.
Also ja, die Longsleeves, also die Tassen und T-Shirts gehen wirklich gut weg.
Ja.
Und Dings der YouTube-Beutel,
hey,
muss man sagen.
Genau,
immer wieder hier ein Verkauf, da ein Verkauf.
Genau, ab und zu 3 Monate, das ist schon was.
Ja. Da kommt schon was zu ab. Passives Einkommen, Baby.
Genau. Naja, auf jeden Fall. Trippi Steff, ja? Shoutout nochmal an ihn. Und ich finde es so witzig, einfach von ihm jetzt in der Tagesschau so Banner beim 1. Mai zu sehen, die er designt hat.
Ach, hast du gesehen?
Ja.
Warte, war das letztes Jahr nicht?
Doch.
Nee, und dieses Jahr wieder, oder was?
Ja. Echt? Er ist jetzt der offizielle Partner vom 1. Mai.
Von uns so eine
Shoutout an Steff.
Ey, wir sind jetzt Shoutout. Wir sind jetzt mit im Arbeitskampf.
Ja, ich hoffe, dass es irgendwie nicht so eine Botschaft ist an uns.
Ja.
Dass wir ihn schlecht bezahlt haben oder so. Und ich ihn deswegen in der Tagesschau sehen
Faire
muss.
Faire Löhne.
Ja, aber nochmal Shoutout. Und ich finde es witzig. Ich habe das Gefühl, bei jeder linken Demo oder erst recht bei jedem 1. Mai-Protest sieht man irgendwo bei der Tagesschau ein RZA Chicken. Es geht nicht anders.
Ja, die sind immer auf der Sonderlinge.
Es ist immer ein RZA Chicken da.
Krass, ey, aber das ist auch interessant bei Linken sozusagen. Die würden ja niemals vor einem RZA Chicken wegen schlechten Arbeitsbedingungen oder Löhnen demonstrieren.
Die haben keine Ahnung, was da abgeht.
Ey, genau. Ich weiß es auch nicht.
Ich glaube, am besten
aber
werden
es kann ja sein, dass die, also quasi, die würden ja nie gegen Ausländer demonstrieren, die auch Kapitalisten sind und Leute irgendwie schlecht bezahlen.
Naja.
Keine Ahnung, ob es bei RZA so ist. Sagen wir mal irgendwo anders. Es wäre ja voller Widerspruch.
Na, ich glaube, bei RZA werden die Chicken noch am besten behandelt.
Ja, weiß ich nicht.
Ja, ich weiß nicht, aber keine Ahnung.
Übrigens, das ist ja auch so ein Ding, der 1. Mai ist auf den Sonntag gefallen. Das ist doch voll die Verarsche. Das muss ja für voll viele Leute so, das
stimmt.
Also ein Feiertag.
Muss alle gewinnen.
Ja, genau. Und ich habe da irgendwo gelesen, ich glaube, in anderen Ländern ist es so, vielleicht nicht in allen Ländern der Welt, aber in vielen, dass es so Ausgleichstage gibt, wenn Feiertage auf Tage fallen, wo frei ist. Dass sie das dann kriegen, in Deutschland leider nicht. Das wäre auch mal was, wofür man kämpfen kann.
Das wäre fair. Aber hast du es mitbekommen, Franziska Giffey?
Oh ja.
Wie viel Schild die abbekommen hat? Also das war ein wirklich schwieriges Set. Also das war gerade in diesem Jahr in der Top 2 der schwierigen Sets. Und Nummer 1 ist unter Chris Rock.
Mhm.
Und direkt auf Nummer 2 ist Franziska Giffey.
Ist die Franzi.
Ja. Die wurde
Für was eigentlich genau? Das habe ich gar nicht
die
verstanden.
Die wird ultimativ gehatet. Ich weiß nicht ganz wofür. Also, ich glaube, sie hat, also sie war dann gegen deutsche Wohnen enteignen.
Ja.
Obwohl sie am Anfang, glaube ich, was anderes erzählt hatte oder es anders aussehen lassen hat. Und am Ende hatte sie das irgendwie schwieriger gemacht oder gekippt.
Mhm.
Also, ich glaube, sie hat irgendwie ihr Wort nicht gehalten, dass es so, ja, also die ist auch weniger sozial, als die SPD es eigentlich sein möchte, sagen wir so.
Ja, sie hat ja nicht nur da ihr Wort nicht gehalten, sondern auch bei der Doktorarbeit.
Das stimmt, ja, noch eine weitere Sache. Ja.
Die ist ziemlich slick, die
Dame anscheinend. Ja, die ist ein krasser Karrierist, oder? Die möchte einfach vorne sein.
Ja,
die
aber das merkt man schon an der Frisur, oder? Ist das nicht ein bisschen so ein Ding?
Was genau?
Einfach, sie hat so eine strenge Frisur.
Ja, so ein Tough-Ding, oder?
Ja, sie sieht aus wie so ein, sie sieht ein bisschen aus wie so diese Strebermädels, die so, ja, ich glaube, ich habe verkackt. Ist eine 1- bekommen.
Ja, das geht
nach
noch.
Nach der Arbeit.
Ja, ich glaube, ich habe verkackt. Aber auf jeden Fall, sie wurde ausgebuht und dann auch noch die Krönung. Hast du es mitbekommen? Sie hat fast ein Ei abbekommen.
Ja. Und das finde ich krass, weil ich habe mir gedacht, ich habe diese Bilder gesehen, sie kriegt ein Ei ab. Und ich finde so, das ist echt irgendwie eine Kulturtechnik, die Jahrhunderte überstanden hat.
Ja, Schuhe und Eier.
Schuhe und Eier, bei Arabern mehr Schuhe.
Ja, ab und zu gibt es auch Kuchen.
Bei Arabern?
Nee, einfach allgemein. Leute werden entweder mit Schuhen, Eiern oder Kuchen beworfen.
Echt? Okay, ich kenne das mit diesem Ei. Das ist aber so der Klassiker unter etwas auf einen, ich sag mal, modernen Politiker oder jemanden, der Macht hat, zu schmeißen.
Ja.
Seit der Französischen Revolution, nee, seit dem Mittelalter. Ich weiß nicht, wann das angefangen hat, aber es ist ein Go-To,
ja,
geiles Lebensmittel. Vor, ja, allen Dingen früher waren es eher faule Eier, jetzt kriegt man keine faulen Eier mehr, so einfach, also so, die sind so günstig und, ja, die sind immer frisch. Aber es ist einfach ein geil, weil du kannst es transportieren, es hat eine Schale.
Du kannst es perfekt werfen.
Du kannst es perfekt werfen. Und es hat so, es ist so, es hat eine Flüssigkeit, aber es ist auch slimy.
Nee, genau. Also, und es hat einen Sound.
Ja, und es hat einen Sound. Es ist so perfekt gemacht. Und wenn es ein faules Ei ist, ist da drin quasi eine Stinkbombe.
Ja. Yeah.
Also von der Biologie einfach wirklich so.
Das ist perfekt.
Das ist so ein Demo-Gemüse.
Nee, das ist die perfekte Waffe.
Das ist die,
so,
ja,
um jemanden bloßzustellen.
Genau, und es verletzt dich nicht. Es kann dir niemals, also
das
physisch.
Das kann dich, glaube ich, schon verletzen, aber
weiß
schon
ich, schwerer. Die Schale bricht ja sofort. Genau. Also es ist wirklich ein perfektes Produkt dafür und es wird die Jahrhunderte überstehen. Wir werden noch Roboter sehen, die uns alle beherrschen werden übrigens.
Denn die Roboter in der Zukunft werden uns mit Eiern beschmeißen, als Bestrafung für irgendwas.
Ich glaube, wir werden die Roboter beschmeißen.
Okay.
Und die sind so, ja, okay,
ja,
also das kommt nicht verletzend bei uns,
ja,
an. Wir sind Roboter, wir haben keine Gefühle.
Ja.
Wir schließen euer Gehirn wieder an den Schlauch an, gibt,
ja,
uns Batterieladung.
Und Eier sind immer griffbereit.
Ja.
Es gibt immer in der Nähe von, also von irgendwie, keine Ahnung, in der Nähe von 500 Metern Umkreis, immer also, Eier.
Es gibt immer Eier.
Es gibt immer Eier. Du gehst in den Supermarkt, du gehst vielleicht,
ja.
Späti gibt es auch Eier.
In Späti gibt es teilweise Eier.
In einigen Tankstellen gibt es Eier.
Jeder liebt Eier.
Ja. Nee, aber das ist das Interessante, alle lieben Eier.
Yeah.
Außer, also quasi bei diesem einen Fall, wo man damit beworfen wird, weil beim Frühstück ist es so, wie viele Eier sind immer Omelette?
Ah,
okay. Mehr ist besser.
Yeah.
Ja.
Ja?
Dann
ja,
auch,
ab 4-5 kippt es.
Stimmt, aber das ist dann auch nur ein Ei, dann das ist kein Omelette mehr. Also besser irgendwann aus zu viel Eier.
Ich möchte
bestehen.
Nur Eier haben.
Genau, im Kuchen sind Eier auch nicht schlecht, aber
ja,
da.
Überall gebraucht, überall geschätzt,
ja,
sogar auf Demos. Die kommen auch in griffbereiten, praktischen Munitionskästen, diese Zehnerpacks, schön eingelegt. Es ist wirklich ein No-Brainer-Produkt.
Eigentlich weiß man gar nicht im Supermarkt, wenn man sich so eine Sechserbox Eier kauft, ob man sich gerade für den Krieg wappnet oder frühstücken geht.
Ja.
Das ist perfekt für den Krieg.
Naja, für,
also, für so einen Krieg.
Für so einen Krieg.
Ja.
Für einen Krieg der Worte.
Naja. Aber ganz cool, ich habe, glaube ich, eine ganz gute Überleitung, okay?
Mhm.
Weil vom Essen, okay, Tag der Arbeit, Eier, okay. Und die, also Leute wurden damit beworfen.
Yeah.
Nein, okay. Also, aber es war ja auch der Monat des Verzichts für Muslime weltweit.
Weltweit.
Okay.
Nicht nur für dich. Global. Global.
Okay, und es war Ramadan und heute war das Zuckerfest, oder? Das wurde dann gebrochen. Also das ist dann.
Ich hab's irgendwann erfahren.
Ja.
Ich krieg Ramadan, du hast ja.
Nee, genau, aber yeah, das wollte ich erzählen.
Yeah.
Ja, genau.
Ach so, okay.
Weil ich habe heute wirklich, also das hatte ich noch nie in Berlin, weil in Berlin gibt es mehr Ubers als sonst was. Also wirklich, es gibt so Tausende. Also es gibt tausende Fahrer jeden Tag, die Uber fahren. So. Und das macht Berlin aus. So. Und ich gehe dann in die App, ich wollte zu dir fahren. Und ich habe ewig keinen gefunden. Alle waren 20 Minuten entfernt, 15 Minuten was. Und das hat mich krass gewundert. Und da dachte ich, hey, krass, kann das sein, dass es das irgendwie wegen vielleicht so Zuckerfest ist oder
wo
so?
Wo sind meine Araber auf Abruf?
Ja. Und dann hatte ich einfach einen genommen so. Und dann dachte ich, wow, der braucht aber lange und so. Und dann gucke ich auf seinen Namen. Und der hieß tatsächlich Ramadan. Der Fahrer hieß Ramadan.
Deswegen arbeitet er.
Nee, genau. Und dann habe ich mich zu ihm ins Auto gesetzt und so habe ich mir so gesagt, hey, krass, keine Ahnung, ist irgendwie komisch, weil heute gar keine Fahrer, also kann es sein, dass es irgendwie wegen Zuckerfest war oder so? Und da hat er gesagt, ja, tatsächlich, sehr viele arbeiten heute nicht wegen so Zuckerfest und so.
Ja, krass.
Und dann meine ich so, oh ja, krass, und feiern Sie das? Und er meinte so, ja, geht so. Ich meine so, hä, Sie haben nicht gefastet? Er meinte so, nee, ach, das ist alles Quatsch.
Yeah.
Und ich find's geil, weil er heißt Ramadan. Und er hat so, nicht gefastet.
Ja. Der Name baut eigentlich Druck auf.
Ja, und ich fand's witzig, dass ich genau am Zuckerfest, wo alle anderen irgendwie das, also nicht arbeiten, ausgerechnet der Ramadan arbeitet.
Ja.
Also es ist
ja,
total verrückt.
Ja. Also, ist ja auch manchmal, ich meine, da ist es sehr explizit, aber allgemein, irgendwie in Europa gibt's ja den Namen Jesus nicht als Vornamen. In Südamerika ja irgendwie schon.
Ja, ja.
So,
stimmt, ja.
Aber muslimische Welt voll verbreitet Mohammed.
Ja.
Und das baut ja auch irgendwie Druck auf, weil es gibt ja richtig viele, die so heißen.
Klar.
Und es dem gar nicht gerecht werden.
Natürlich.
Um es sehr neutral auszudrücken. Oder zumindest den Regeln nicht und irgendwie so etwas.
Natürlich.
Und bei sowas. Aber hattest du dir, ich glaube, das wäre ich weiß nicht. Also es wäre irgendwie witzig, wenn du so eine Merci dabei hättest oder so. Für so Uber-Fahrer, die dann arbeiten.
Ah, so.
Und dann ist es noch ein...
Ah, das ist eine nette Geste,
los. Ein süßes Geschenk.
Ah ja, nee, das macht man dann so, ja, das ist dann...
Ey, ich muss sagen, um jetzt hier nochmal einen weiteren Teil meiner Persönlichkeit in den Podcast zu tragen oder wenn das noch nicht klar geworden ist, ich bin tatsächlich, also ich bin einfach nicht religiös erzogen worden. Ich habe das nie mitbekommen, ich kenne die Regeln nicht, also ich kann so Gebete, ich habe mal so beten gelernt. Ich sag ja selber, ich bin Moslem, aber ich mache so bei nichts mit und ich, es war nie ein Ding. Also es war nie ein,
ja.
Wir haben so persische Feste gefeiert, aber mit den anderen hatten wir irgendwie, ich habe das auch immer nur so über die Schule mitbekommen, dass so die türkischen Kinder sagen Zuckerfest und, ja, und
nur
all das.
Du hast nur die Sachen gemacht, die schmecken.
Ja, naja, aber auch das Fest ja nicht mitbekommen.
Ja.
Also da sind die ja, glaube ich, ich weiß immer noch nicht, was da passiert. Ist immer noch für mich so ein dunkler Fleck wie so LAN-Partys. Ich wurde nie auf eine LAN-Party eingeladen.
Ah, okay.
Und ich habe das immer noch im Kopf, wie sind eigentlich LAN-Partys?
Das ist dein Mekka.
Ja, naja, das
du
ist
denkst
so,
so
einmal, im
Tages,
einmal im Leben, man muss auf eine LAN-Party gehen.
Ja.
Nein, ich muss irgendwie mal einmal fasten und einmal so eine LAN-Party mitmachen, um das auch mal so, ja okay, ich habe das auch gelebt.
Naja, LAN-Party ist
beides würde mir gut
vorbei,
tun.
Also ganz ehrlich, ich glaube, das
nein,
ist
nein, ey,
Mecker
wir haben wir nicht mal darüber geredet, dass wir mal hier uns treffen? Einfach, ist es eine Party, wenn zwei Typen es sind?
Ich weiß nicht.
Nein, wir haben doch überlegt, noch andere Leute und dann so, ich habe ja mein Gaming-Laptop, damit bin ich komplett flexibel.
Klar.
Ich kann auch zu anderen gehen.
Klar.
So,
klar.
Und dann finde ich, ab vier Bros.
Ist es eine Party?
Ist es eine Party.
Ja.
Und dann zocken wir einfach mal so eine Nacht durch,
ja, nein,
und bewältigen meine Traumata.
Das stimmt. Das Witzige ist irgendwie an diesem Punkt, ich weiß gar nicht, ich glaube, an diesem Punkt verlegt man da überhaupt noch so ein LAN-Kabel? Mittlerweile macht man wahrscheinlich alles über einfach so WLAN, oder? Irgendwie?
Nein, aber LAN-Kabel macht, glaube ich, immer noch Sinn. Ist ja schneller. Ist ja immer noch schneller.
Ja,
ich will okay. Ja Speed.
Ja.
Ich will das Speed in meinem Game.
Also auf jeden Fall über LAN-Partys, ich kann dir da was erzählen. Also weil ich habe die erlebt.
Würdest
ja.
du mir dann auch so deine Pornosammlung rüberschicken?
Nein, aber
habe ich auch nie bekommen.
Nee.
Was ist das?
Nein, aber nee, aber ich war auf einer und das ist dann wirklich, also das ist auch so ein Ding mit eigenen Ritualen. Also ich war tatsächlich auf so einer LAN-Party irgendwo in einer Turnhalle in Brandenburg so mit meinen Freunden. Wir waren so 10 Leute.
Das
war so ein richtiges quasi Event, aber das war so ein Billo. Es gibt so eine krasse, ich habe vergessen, wie die alle heißen, aber das war so billig. Also ich weiß nicht, dass die Seite auch für damalige Verhältnisse so billig war und so.
Mhm.
Und es war einfach in einer Turnhalle und dann einfach nur so 400 Typen. Also,
400 unsportliche junge Typen.
Nee, nicht alle. Das sind immer diese Vorurteile Zockern gegenüber, aber natürlich, da gab es auch ein paar Leute mit Bizeps.
Ah, okay.
Ja, die gab es auch, die waren Anführer dann. Nee, und da gab es einen Typen, und daran kann ich mich richtig gut erinnern. Und ich sag's dir, weil heutzutage bedeuten so 2 Gigabyte gar nichts. Ja. Also so,
ja.
Du kannst dir mittlerweile einen USB-Stick kaufen mit so 100 Gigabyte, das kostet so 3 €, das kostet weniger als ein Kaugummi oder so.
Mhm,
ja, früher, also hat das so, also bedeutet, dass du irgendwie der Präsident bist. So. Also dass du so der mächtigste Mann der Welt bist, wenn du einen Speicherplatz von 3 Gigabyte hast oder so.
Ja, du arbeitest mit der Regierung zusammen, du bist Teil des Datenspeichers
des
Landes.
Ja, und da gab es einen Typen, und der hatte das hat sich dann auf der LAN-Party rumgesprochen, er hatte eine wirklich beeindruckende Pornosammlung.
Mhm.
Also das waren so mehrere, ich glaube, das war so 2-stelliger Gigabyte-Bereich oder 3-stelliger,
mhm.
und das war so für alle so mindblowing, so wirklich.
Mhm.
Und ich weiß nur, dass er Kackspecht hieß.
Ich hieß
Kackspecht. Und dann war das krass, der hat so crazy viel Pornos und so. Der hatte die auch offengelegt. Ich weiß auch nicht, warum, was das dann für ein Ding war. Aber ich wollte dann wissen, wie er aussieht. Und er sah wirklich so aus, wie Kackspecht klingt.
Krass.
Also, weil
blasser
Typ, so lange, fettige, schwarze Haare, die ihm irgendwie ins Gesicht noch so geknallt sind und ja, Mann, er sah so aus.
Aber das macht doch was mit einem selber, wenn man wirklich diese Selbstwahrnehmung hat. Also er war ja übelst reflektiert dann auf eine Art, wenn man es positiv ausdrücken will. Aber man ist so, man sieht sich, denkt sich so, ey, ich bin irgendwie eklig, glaube ich.
Ja,
ich glaube, ich bin so irgendwie so ein Kackspecht. Ich nenne mich auch so. Andere nennen mich so, ich mache das offiziell.
Ja.
Also das macht ja was mit einem, wenn man sich selber so einen herabwürdigenden Spitznamen gibt.
Naja, also das ist auch so ein Spitzname, wo die beiden Dinge also die beiden Objekte in dem Namen eklig klingen. So also Specht klingt eklig und Kacke. Ja. Also Kackspecht?
Es klingt wirklich wie so ein kleiner Perversling.
Ja, also Specht klingt ja auch schon scheiße, der kleine Specht.
Also kein, aber, ich sag mal sozusagen, kein junger Mann möchte so als Specht gelten.
Nee. Also wenn das mein Nachname wäre, dann würde ich den der Frau annehmen. Stell dir vor, du heißt Kackspecht mit Nachnamen und bestehst trotzdem drauf. Nee, ist mir richtig. Das ist eine langjährige Familientradition sozusagen.
Ey, wir geben diesen Namen weiter. Ich will Kinder haben, die Kackspecht heißen. Ey, aber zu Nicknames. Ja. Ich hab, als ich in Iran war, ich war damals so ganz okay gut in Counter-Strike.
Ja.
Ich war ganz okay gut in Counter-Strike. Ich habe hier zu, ich habe gar nicht so krass online gespielt, so ein bisschen online und so. Und ich war in Iran und da war das Spiel auf eine Art neu. Es gab Internetcafés, nicht jeder hatte einen Computer so und hatte Internetanschluss und so weiter. Und
voilà, dann, Chaos.
Ja, naja, nee, gar nicht. Und keiner hat da Waffen.
Ich weiß.
Also so, nee, also da, also ich meine, dass sozusagen, weshalb ich das Argument, dieses Traditionelle bei den Amis verstehe, um sich gegen eine Regierung oder sowas, also die achten drauf, dass keiner privat so Waffen hat und so. Naja, auf jeden Fall. Und ich hatte mir dort, ich bin da reingekommen und habe mich da registriert und ich habe dann immer so drauf geachtet, dass ich nicht geoutet werde als so Deutscher. So, ich wollte so reinblenden und dass sie das nicht wissen und ich irgendwie anders behandelt werde, positiv oder negativ. Und ich habe mir dann einen Spitznamen gegeben und ich wusste nicht, wie ich mich nennen soll im Spiel. Und ich habe mich Bla genannt, BLA, einfach Bla, so auf eine Art Deutsch. Und ich habe es einfach so schnell eingetippt.
Ja.
Und die können keine zwei Konsonanten nacheinander aussprechen, persisch. Mhm, und die haben aus Bla Balor gemacht. Und Balor bedeutet, das ist ein genialer Name, heißt so Frechdachs, so Schlitzohr. Okay. Und ich habe alle abgeschossen und es lief dann irgendwie, also dann war ich so, dann haben die mich so Herr Frechdachs genannt und ich hatte dann so ein Standing.
Ja, das war eine, aber das war dann deine LAN-Party, oder? Das war
ja, das war dann so für ich habe immer Geld von meinem Opa bekommen, so Rich Kid-mäßig rein, habe 2 Stunden gezockt, wenig geredet, so mit den Kindern so ein bisschen geredet, so und irgendwie, ja, wurde ich akzeptiert dadurch, dass ich einfach richtig gut war. Dann irgendwann nach einer Weile war ich dann, habe ich mich mit einem so ein bisschen angefreundet, dann waren wir unterwegs, dann habe ich quasi ihm hatte ich so mein Coming Out als Deutscher, habe ihm gesagt, hey Mann, unter uns gesagt, ich komme aus Deutschland, aber sag's bitte nicht weiter. Mhm. Und seine Reaktion war wirklich so, ach krass, okay. Ja, okay, das erklärt es, weil ich und die anderen, wir hatten so gemutmaßt, also voll viele haben so drüber geredet, so, was mit dir los ist, weil du so komisch, irgendwas ist anders, so redest komisch, weil wir dachten, dass du vielleicht so ein bisschen behindert bist oder Afghane.
Ah ja.
Okay. Das war so, und das ist der Rassismus in Iran, weil die so Afghanen, also es ist wirklich so, und er ist einfach so voll gesagt, ja, wir dachten, du bist vielleicht ein bisschen dumm so, oder irgendwie so Afghane oder so.
Okay.
Oder so, ja, weder noch.
Nee.
Was geht hier mit Afghanen, was ist los?
Wow, okay.
Ja, also das zum Thema Rassismus auch in anderen Ländern.
Das zum Thema Rassismus. Ist nie gut, egal in welchem Land.
Ja. Aber es ist wirklich krass, weil das gibt's voll und das sind halt so Leute, die sind noch kulturell und ethnisch sozusagen am nächsten dran.
Ja.
Und trotzdem, sobald es einen kleinen Unterschied gibt und Leute aus dem Ausland kommen und natürlich irgendwie in der Gesellschaft weiter unten anfangen müssen, ist es so direkt so, ugh.
Hast du beim 1. Mai auch diesen Ausschnitt in der Tagesschau gesehen von Olaf Scholz?
Ja.
Und das fand ich spannend, weil er ist da komplett ausgerastet, weil er wurde ausgebuht und Leute haben geschrien, dass er Feigling ist oder sowas in der Art auch.
Feigling?
Ja, so in die Richtung.
Also nee, ich
so
glaube, so er wurde ausgebuht, weil er jetzt Waffen liefern will, schwere Waffen.
Ach so, ne? Okay.
Er wurde aus einer Friedensperspektive ausgebucht.
Okay.
Ja, deswegen hat er gesagt, ich respektiere jeden Pazifismus.
Ja, genau. Ja. Und das war voll interessant, weil sonst sieht man ihn einfach nur als diese graue diplomatische Maus.
Ja.
Spaß, ja. Aber sonst, also hört man keinen Mucks von ihm fast. Nee. Also er redet, also finde ich auch angenehm, finde ich, so sanft und aber trotzdem bestimmt so.
Naja, und er sagt halt oft nichts, so er schafft es irgendwie so lange Sätze
zu bilden. Genau, und dann plötzlich so, wow, er kommt ja richtig aus sich raus.
Mhm,
das war für mich voll interessant, so eine neue Seite unseres Kanzlers zu sehen, einfach so, ach, das kann er auch?
Ja, und ich finde aber auch, es ist mir auch aufgefallen, du musst mal auf seinen Gesichtsausdruck achten, nachdem er das gemacht hat, weil er hatte so drei Sätze geschrien und dann war er wieder so, der Alte hat so ganz zufrieden so reingeguckt, so, oh, cool, ich habe da gerade was weg, so geil performt, so, ich habe dreimal so schön geschrien und dann so, war ganz zufrieden.
So das ist schon interessant, so einen Kanzler außer sich zu sehen.
Ja, das ist aber bei anderen mehr gewesen und er ist ja wirklich berühmt dafür. Also Merkel war ja auch immer cool und nie was.
Ja.
Aber so davor, da waren so diese, ja, so klassischen Alpha-Männer, so Schröder und Kohl und so.
Ja.
Bei Kohl gibt's auch Aufnahmen. Ich glaube, das war auch, glaube ich, mit Eiern oder so. Der wurde irgendwo im Osten oder so beworfen.
Mhm.
Und ich glaube, es zeigt auch so, was für ein Typ er war. Weil irgendwie kam aus der Menschenmenge, kam irgendwas gegen ihn. Und dann ist er selber auf diesen Demonstranten zu und wollte ihn verprügeln. Und seine Personenschützer waren dann so um ihn herum und haben ihn so rausgesehen. Aber er war selber so sauer und wollte dann da so rein.
Okay, aber das ist eine gute Reaktion.
Ja, naja, es hat
so seine... Wenn Giffey da so reingesprungen wäre, wie so ein Wrestler.
Ja.
Aber die wurde dann direkt, wie nennt man das? Die wurde dann direkt einfach da von der Bühne geholt.
Echt?
Ja.
Okay.
Da hatte nur noch eine, das war dann halt so eine Helferin oder so, die hatte da diese Weste an.
Mm.
Die hatte dann einfach nur so Berliner Schnauze-mäßig gesagt so, sag mal, habt ihr sie noch alle oder so? Irgendwie so. Also sie hat sich dann das Mikrofon genommen und sag mal, habt ihr noch alle? Ich meine, das war so eine richtig authentische Reaktion auf so einen Eierwurf. Also ich glaube, ihr spinnt.
Ja.
Ja.
Nee, aber bei Scholz war das echt ein bisschen interessant, das so zu sehen, weil es manchmal... Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal erlebt habe, aber dieses Gefühl von so, hä, das passt ja irgendwie gar nicht zu dem. Also so wie so, wenn du einen Schrei hörst von jemandem, von dem du es noch nie gehört hast, so, das ist komisch.
Ja, das ist irgendwie ein richtig kurzer Ausschnitt, aber ich dachte mir so, wow, ich lerne ihn erst jetzt kennen, als wäre das so das vierte Date.
Ja,
weil er so einen Teil seiner Persönlichkeit noch versteckt und sagt, jetzt kommt es raus, dass er aber auch laut sein kann.
Ja. Was sagst du eigentlich zu diesem offenen Brief, den es jetzt gab?
Ich habe es gar nicht mitbekommen.
Ah ja, okay.
Nur so halb.
Es lief jetzt übers Wochenende, glaube ich.
Ja, hat den Dieter Nuhr auch unterschrieben? Ist es das?
Ja, stimmt.
Alle Intellektuellen des Landes.
Emma oder Alice Weidel? Alice Weidel, sage ich schon. Wer ist die andere Alice, Alter?
Schwarzer?
Schwarzer. Krass, Alter. Weidel ist so viel präsenter in meinem Kopf.
Ja.
Alice Schwarzer. Hat den, weiß nicht, initiiert oder so, und also ein paar Intellektuelle, so Professoren und Lars Eidinger und Kunterbund. Und ich habe das Gefühl, also er hat voll viel Kritik abbekommen und irgendwie hat sich das angefühlt wie dieser Moment, wie in der Corona bei den Maßnahmen, als diese Schauspieler auch mal so eine öffentliche Aktion gemacht haben und dann so voll Gegenwind abbekommen haben. Irgendwie als wäre es.
Das war doch nochmal damals der Hashtag.
Alles dicht machen. Wo die das ironisch so gemacht haben und dann so dafür voll getrasht worden. Mhm. Ich meine, diesmal kommt weniger, glaube ich, die Härte zurück, weil damals war man so, ey, wie könnt ihr nur komplettes Unverständnis. Aber jetzt gibt's das auch viel. Und ich finde es schon komisch, weil ich habe den Brief gelesen und die haben halt vorsichtig ausgedrückt gesagt, ja, wir müssen helfen. Aber ey, Leute, quasi auf eine Art, alles hat seine Grenze und wir sollten echt aufpassen, dass es hier nicht im Dritten Weltkrieg endet.
Mhm.
Eigentlich sind die einfach nur so, hey Mann, wir haben echt Schiss, das könnte im Dritten Weltkrieg enden.
Was die da gesagt haben, weil da gab es keine arme Unterschrift. Das waren alles reiche Menschen, die das
geschrieben
haben. Die waren halt so, hey, pass auf, wir haben Geld, wir haben wirklich Angst, das zu verlieren.
Und dass die ganze Welt die brennt.
Ja.
Meinst du?
Naja, keine Ahnung, aber das ist natürlich eine berechtigte Sorge. Ja, es ist halt schwer in diesem Moment. Also ich möchte, also klar, aber so, das ist ja natürlich eine berechtigte Sorge. Niemand möchte ja diesen dritten Weltkrieg.
Aber ja, aber meinst du
nicht? Man fragt sich schon ein bisschen so, ja, wie löst man da diese ganze Scheißsituation? Aber was ich interessant finde ist, also das hatte ich dir auch vorhin irgendwie gesagt, ich habe das Gefühl, das ist gerade das allererste Mal, dass es irgendwie okay ist, also seit unserer Zeit, seitdem wir auf der Welt sind, seit den 90ern oder so, so irgendwie für ein Land im Krieg zu sein. Weil sonst bedeutet immer nur so, Krieg ist schlecht, das muss so schnell wie möglich enden, ja. Also außer die Amis, die waren dann immer für alle Kriege, die sie dann irgendwie, wo sie dann beteiligt waren, so, ja, Amerika, bla bla. Aber jetzt ist es so, Ukraine muss das gewinnen. Also gar nicht mehr, also ich finde, das ist gerade sogar lauter als, der Krieg muss enden, ist sozusagen, ja, die müssen gewinnen.
Nee, Lindner hat es jetzt auch wieder gesagt, so, wir müssen, die Ukraine muss siegen. Das ist jetzt gerade quasi, die spielen auf Sieg. Also jetzt geht's irgendwie darum, wir müssen gewinnen. Und das ist so, yo, pass mal auf. Also, das ist, haben wir auf der letzten Folge, glaube ich, auch schon gehabt. So, ist ein anderer Ansatz, wenn man sagt, die müssen gewinnen oder das Ding muss aufhören.
Ja. Ja, keine Ahnung. Ich bin da kein Experte dafür.
Aber meinst du nicht auch? Also meinst du nicht auch? Also jetzt werden ja quasi, es fühlt sich ja gerade so an, als würde man, ich sag mal, um jetzt hier intellektuell zu sein, inkrementell, glaube ich.
Genau so ist
es. Inkrementell, ja. Ja, so immer der nächste Schritt, ja. Also sozusagen, man hat am Anfang natürlich keine Waffen geliefert und dann, ja, okay, wir liefern jetzt Waffen.
Ja.
Jetzt liefert man schwere Waffen und jetzt, was vorher, es gibt jetzt gerade diese Sache, dass der wissenschaftliche Dienst vom Bundestag definiert hat oder gesagt hat, hey, Waffen liefern ist rein nach Völkerrecht noch kein Kriegseintritt, aber sobald man anfängt, Soldaten auszubilden an den Waffen, übertritt man die Schwelle. Und damit hat man jetzt auch angefangen.
Ja,
und
das passiert ist jetzt auch so, die Amis bilden ukrainische Soldaten
in Deutschland aus. Ja, und ich weiß nicht, ob Deutschland sogar auch mit ausbildet. Das weiß ich gerade nicht. Aber irgendwann ist es so, weil das sind ja so kleine Schritte, wo man dann irgendwann sagen muss, ja, okay, es gibt ja gar nicht in der modernen Welt diesen Moment so, Leute, Krieg ja oder nein, sondern man schlittert da irgendwie so rein oder man macht ja Dinge, ja, dann reagieren die anderen drauf. Also es müsste doch eigentlich, das ist ja die ultimative politische Frage, es müsste ja irgendwie demokratisch entschieden werden, ey, Bevölkerung, wollt ihr Krieg? Also eigentlich, das betrifft uns ja mega alle.
Aber das macht man ja auch über Wahlen und die Parteien, die man sich ausgewählt hat.
Das stand ja nie zur Frage, als es den Wahlkampf gab. Ja. Also quasi darüber wurde gar nicht abgestimmt, es war gar nicht Thema. Jetzt ist es quasi, und ich meine es halt nur bei dem Thema, Krieg und Frieden, das ist so das Urpolitischste irgendwie. Da müsste man dann ab irgendeinem Punkt sagen, so Leute, es könnte jetzt in Richtung Krieg gehen. Bis wohin sind wir bereit zu gehen? Oder,
ja, aber
oder,
dafür hat man ja auch Abstimmungen so im Bundestag. Und
da im Bundestag von irgendwelchen Leuten.
Nee, aber die wurden ja demokratisch gewählt.
Das System sagt ja so, aber ich finde bei genau dieser Frage, wirklich Krieg und Frieden, muss man die Leute nochmal fragen.
Ja.
So, weil das, also vor allen Dingen Atomweltkrieg. Ich bin so ein Kind. Ja. Atomweltkrieg.
Aber sind da die Leute irgendwie die besten Berater? Also irgendwie, weiß ich nicht. Also,
ja, ich glaube, wenn
sind da dann die verängstigten Massen oder die Leute, die zu sehr drauf Bock haben, sind die besten? Also dann weiß ich nicht. Ja,
nee, also es gibt ja diese Sache, die man sagt über demokratische Systeme. Es wird keinen Krieg unter Demokratien geben. Warum? Weil die Leute wollen keinen Krieg. Die würden halt immer dagegen stimmen. Jetzt hat man mit Russland auf der anderen Seite ein Land, das keine Demokratie ist, aber trotzdem. Ja, okay, wenn man hier die Leute abstimmen würde, wollt ihr Krieg oder nicht? Ich glaube, die meisten würden sagen, nein.
Naja, gut, aber das ist ja auch eine Verteidigungsstrategie. Man möchte halt nicht den Feind sozusagen noch näher da haben. Deswegen sagen alle so, Ukraine muss gewinnen, damit das nicht noch näher zu uns rüberrückt oder so. Das ist ja auch ein Teil der Logik. Also das heißt, jetzt irgendwie Waffen liefern oder was auch immer, um selber nicht in den Krieg zu ziehen, das ist auch ein bisschen das Ding. Also oder nicht? Also deswegen
gibt es das.
Was ich irgendwie spannend fand, war da bei der Abstimmung irgendwie schwere Waffen, ja, nein, im Bundestag, das gab es doch neulich, richtig? Das gab es neulich?
Genau.
Und da gab es dann so tobenden Applaus und so am Ende und so, aber die Parteien, die sonst nicht weiter auseinander sein könnten, Linke und AfD, waren sich aber da einig. Ja, und waren ja, beide dann dagegen. Also irgendwie fand ich es interessant, dass diese extremsten Parteien da aber irgendwie so einen Konsens hatten und gesagt haben, so, nee, da sind wir nicht. Also die sich auch sonst am meisten ja wahrscheinlich, also
ja, klar, ja.
Ja, genau, und dass sie da so, ja.
Ja, ich glaube, das kommt öfter vor oder so. Das ist ja im Prinzip immer so die Kritik von so Parteien der Mitte, dass man sagt, die Ränder, an den Rändern trifft man sich wieder und so. Dass es so irgendwie schon fast in Richtung geht, ja, so Menschen oder persönliche Charaktere, die sich zu extremen Positionen hingezogen fühlen, fühlen sich manchmal einfach nur zu extremen Positionen hingezogen. Also die schwanken von links nach rechts und so. Ja. Was ich auch nicht so sehr glaube, dass es jetzt faktisch so oft vorkommt. Obwohl man das so, es gab auch so Grafiken bei so Wählerbewegungen, dass voll viele, die früher die Linke im Osten gewählt haben, dann rübergewechselt sind zur AfD und so. Weil es im Prinzip einfach ab irgendeinem Punkt darum geht, ich misstraue dem Etablierten.
Ja, genau.
So, okay. Und egal von wo. Also so, ich finde die einfach kacke. So.
Aber hast du es mitbekommen, Nancy Pelosi war bei Zelensky?
Da sozusagen ja.
Und ganz ehrlich, das ist einfach nur sozusagen das primitive Bauchgefühl, wenn ich sie sehe. Also krass, ich war dann so wirklich so, wow, Alter, sie ist ja auch so fucking alt.
Ja.
Also so wirklich, die USA wird regiert so von so Biden und dann so Nancy Pelosi ist auch irgendwie da drin und so.
So sie ist Altersheim. Über 80, oder?
Ey, ohne Scheiß. Ja, als ich sie laufen gesehen habe, war ich so, setz dich hin. Also wirklich, ich konnte es nicht fassen.
Ja.
Und irgendwie mein Bauchgefühl, wenn ich diese, also irgendwie.
Also
irgendwie. Irgendwie, I don't know.
Also er, aber Gefühl. Er, also Biden wirkt ja teilweise wirklich nicht zurechnungsfähig. Also wirklich, der läuft manchmal rum, also wirklich wie so ein alter Mann. Was? Was hast du gesagt? Nee, hattest du mich das erzählt mit Ostern?
Ja, es gibt ein witziges Video. Ich habe es einfach auf Instagram gesehen, so irgendein Drecksreel, als ich da hängen geblieben bin. Und es war dann Biden, der dann irgendwo war und der hatte dann so einen Bart in der Menge genommen oder so, ja, so Leute umarmt und Kinder geküsst und sonst was, so, trotz Corona. Und der musste irgendwie dann weitergehen und da war da einfach so ein Osterhase, einfach so ein Kostüm, einfach ein Typ in einem Osterhasenkostüm, der ihm dann so gesagt hat, so, nee, du musst jetzt weitergehen. Und dann sieht die beiden ihn so und ist so erschrocken und dann zeigt ihm so der Osterhase, wo es lang geht, so den mächtigsten Mann der Welt, wird dann so regiert von dem Osterhasen, der ihm dann sagt, hey, du musst da lang gehen. Und er so, ja, okay, danke Osterhase.
Danke Osterhase, wir sehen uns bald. Ey, übrigens, das wollte ich dich letztes Mal fragen. Also ist ja schon krass. Der Typ ist, glaube ich, wirklich ein bisschen senil. Oder es gibt zu viele Aufnahmen, wo er schläft, wo er nicht schlafen sollte.
Keine Ahnung. Also, das ist die Sache, wenn man das Footage finden möchte von ihm, findet man es.
Ja, jede Menge.
Ja,
aber jede Menge. Er ist auch einmal, also das war dann sogar in den Nachrichten, das fand ich dann irgendwie krass, ist auch so in Anführungsstrichen Mainstream News, ja, bei der Tagesshow davor kommt, weil es ja voll das rechte Ding ist, Sleepy Joe. Die lieben diese Compilations und so. Aber dann war es auch irgendwann mal in der Tagesshow, dass er bei der Klimakonferenz, ich weiß nicht, wo die war, in Glasgow oder so, ist er eingeschlafen, also in der Konferenz, und das haben die auch gezeigt, und das war so ein Symbol, ja, Amerika verschläft es oder was weiß ich was, aber das ist so, nee, ich glaube, der macht das öfter, und jetzt war es auch bei der Klimakonferenz.
Ja, aber die schaffen, also, aber das kommt nicht bei der Tagesschau vor.
Doch, das war aber dann das in war der Tagesschau. Das war dann auch in der Tagesschau, das war so, krass, okay, die zeigen ihn auch mal schlafen.
Ja, also irgendwie, kein alter Mann, der schläft, sorgt für so viel Aufmerksamkeit wie Biden. Also, wenn er einschläft, dann,
Und jetzt die Frage, weil das wollte ich dich letzte Woche schon fragen. Man hat ihn halt quasi im Weißen Haus und währenddessen Trump immer noch nicht auf einer sozialen Plattform. Und Elon hat ja die Plattform übernommen. Da gab es auf einmal die große Diskussion, wird er Trump zurückholen? Es ist ja dann irgendwann nur noch, Weltgeschehen wird ja voll so, immer mehr so popkulturell wie so ein Comic-Ding, wie so eine Heldensaga.
Ja.
Und dann so, holt Elon Musk Trump zurück. Es wird alles nur noch wie so, wie in der Kindheit bei so Wrestling, wo das so auch immer so Hulk Hogans Rückkehr in den Ring.
Ja.
Und was hältst du davon? Meinst du? Das
ist die längste Frage.
Ja, meinst du, er sollte zurückkommen dürfen?
Dürfen.
Ja.
Also die Frage ist, ob dürfen oder sollte er zurückkommen?
Ja.
Also ich finde, er sollte das dürfen, ja. Und weil ich, also aus vielen verschiedenen Gründen, okay, ich versuch's zu erklären. Weil erst einmal, wenn du diese Leute dann nicht reinlässt zu deiner Plattform, zu Twitter oder so, dann kannst du die ab irgendwann nicht mehr kontrollieren. So kannst du die noch kontrollieren. Also du kannst irgendwelche Regeln haben oder sehen, was die machen und sowas in der Art. Das ist alles viel transparenter. Wenn nicht, dann bringst du die einfach nur an den Rand, wo die sich selber organisieren und die sind sehr gut darin. Und, und Trump kann sehr gut mit diesen Gefühlen spielen und die dann irgendwie, wie soll ich sagen, diese Gruppen einschweißen und dann plötzlich zu einer Bewegung machen und so. Und dann, ich glaube, die haben sogar so eine Social-Media-Plattform gestartet, die hieß dann, glaube ich, so Truth oder so.
Ich glaube, die ist jetzt da, ja.
Ja, heißt die so?
Ja, Truth, ich glaube, die hat so 500.000 Leute.
Ja, und das war voll interessant, weil als Elon Musk irgendwie Twitter gerade übernehmen wollte oder das gerade getan hat, da hat er das gepostet, dass das gerade die Nummer 1 App ist im App Store. Also an dem Tag wurde nicht Twitter am meisten irgendwie runtergeladen, so wie wegen Elon oder so, sondern diese App.
Ach, um zu gucken, was Trump macht gerade? Oder
ja,
was?
Also oder viele Leute, also sind da natürlich, also guck mal, das finde ich das Spannende an so zum Beispiel Woke PC, ja. Hm. Es gibt ganz viel Gaga davon, aber diese Bewegungen werden auch von Rechten genommen und sozusagen instrumentalisiert. Also es wird dann so gezeigt, ja, guck mal, diese Leute sind verrückt, die wollen 52 Geschlechter, obwohl die einfach nur eins mehr haben wollen oder so.
Ja, oder also obwohl die einfach vielleicht nur eine Krankenversicherung haben wollen, aber die nehmen sich so die verrücktesten Sachen.
Nee, genau, raus. Aber ich meine genauso bei Woke. Also man nimmt sich ja von allem irgendwie die verrückteste Sache und dann ist es so, ja, man darf nichts mehr sagen und so. Ja, stimmt, bestimmte Dinge muss man vielleicht mehr drauf achten, bla bla bla. Aber genau, und dann wird dieses Beispiel genommen und dann wird gesagt, ja, nee, hier haben wir unseren eigenen Safe Space, hier können wir uns komplett austoben. Also und dann passiert genau das. Also und deswegen, also da bin ich gegen. Und außerdem, wenn Twitter sich entscheidet, also quasi also moralische Wertung, sich so vorzunehmen und die durchzuführen und Leute zu bestrafen und zu belohnen, ja, dann müssten die das ja auch komplett konsequent durchziehen. Weil es gibt dann irgendwelche iranischen Politiker, sagen wir mal, die dann den
PolitikerInnen.
Genau. Man darf nichts mehr sagen. Nee, die dann irgendwie den Holocaust leugnen und auf Twitter.
Auf Twitter?
Ja, auf Twitter. Glaub mit einem blauen Haken.
Nee, aber dann nicht den Holocaust leugnen. Auf Twitter.
Auf Twitter. Oder zur Auslöschung des Staats Israels aufrufen.
Gab es Posts?
Ja.
Nein, ich glaube, das sind immer so indirekte Zitate.
Es gab Posts.
Jemand hat mal
und
gesagt.
Und deswegen, weil bei Trump war dann das größte Argument der 6. Januar. Ja. Ja, weil da das ja Storm oder Capital of das auf das
Kapital. Ja, gibt eine coole Doku dazu, sah echt krass aus, ja? So, mit Innenaufnahmen von den Leuten, also ungesehen ist mit, ja, also wirklich krass. Also es ist wirklich, du hast ja so Leute, die so durch die Hallen und Fluren laufen und einfach so kiffen und also so ein komplettes Chaos. Also was ist kiffen, ist auch das harmloseste. Aber naja, auf jeden Fall.
Aber es gab gar nicht so viele Verletzte und sonst was, oder?
Ja, also es gab sehr gefährliche Situationen. Es war so kurz davor, an einem gewissen Moment zu kippen. Und es gab auch diese einen Szenen, die sehr berühmt sind, wo die da, das war ja so mittelaltermäßig, wo die dann so versucht haben, durch diesen Hauptding da durchzubrechen. Und da waren Polizisten und die haben dann so quasi wirklich diese Masse an Leuten immer im Wechsel dann so weggedrückt. Also es war wirklich so Krieg wie im Mittelalter.
Ja. Naja, aber wenn man da sagt, sozusagen, er wurde gesperrt wegen Aufruf zur Gewalt oder wegen Unruhen oder so, Unruhenstiftung und so, dann kann man das da ja genauso sagen. Also das eine wiegt sogar mehr als das andere. Und deswegen ist es irgendwie dann nicht ganz konsequent von der Plattform.
Ja, allgemein, also wie misst man unmoralisches Handeln oder Aufruf zu Gewalt, ja, also gibt viele Äußerungen von irgendwelchen Politikern, die man als Aufruf zur Gewalt auch verstehen kann, irgendwie, ja, wir sollten irgendwie, ja, gegen den Terror knallhart vorgehen mit dem und den Mitteln und
ja,
ist,
ja,
okay,
ja.
Das bedeutet ja, also ihr wollt Bomben darauf.
Ja, das war irgendwie interessant. Irgendwie Facebook hatte sogar, also das ist ja jetzt bekannt, also es gibt ja diese rechten Gruppierungen oder Nazis tatsächlich, die dann für die Ukraine helfen und das nimmt man gerade in Kauf, weil die einfach gegen den größeren Feind sind, für die Russen und so.
Mhm.
Und dass irgendwie Facebook Aufrufe, also zur Gewalt gegen Russen erlaubt hat. Und das war dann sozusagen also komplett legitim, weil das ganz klar als Feind anerkannt wurde.
Yeah,
obwohl das allgemein in der Regel sonst verboten ist, zu Gewalt aufzurufen.
Ja, also im Prinzip läuft es darauf hinaus, dass es so Plattformen gibt. Also da merkt man ja auch, dass es eine amerikanische Plattform ist, auf eine Art. Auch dieses, dass die dass das am 6. Januar so ernst genommen wird. Also es gibt ja immer diese Beispiele von, was Facebook ermöglicht hat in Myanmar, die Aufrufe gegen die muslimische Minderheit da und diese Rohingyas und ja, so. Ja, klar.
Und ah, das versucht man ja mittlerweile schon sozusagen zu verändern. Aber ja, klar, das war sozusagen Worst Case von Facebook.
Ja, genau, wo es dann so, ja.
Das ist genau das Gegenteil von der Veranstaltung.
Ja. Von der Veranstaltung?
Ja.
Wie, wieso?
Na, keine Ahnung, von der
Veranstaltung. Ach so, ja. Wenn Leute vertrieben werden, ist so gar keine Veranstaltung gerade. Naja, ja, okay. Naja, aber es bleibt spannend. Ich habe übrigens, und das, wenn man sich da so reinsteigert in die Medien und was gerade abgeht, dann kann man wirklich ein bisschen durchdrehen. Also das, du hattest ja mal gesagt, und ich finde, ich denke zurück an dieses kurze, sweete Zeitfenster. Das hattest du auch, glaube ich, auf dem Podcast gesagt.
Und danach ging's los.
Ja, wo die Nachrichten so richtig langweilig waren.
Ja, das stimmt.
Omikron, die Horrorgeschichte Omikron, die auch so krass aufgebläht wurde im Endeffekt. Ja, man sagt ja hinterher, wir konnten es damals nicht wissen, aber es ist so, es gab da schon, glaube ich, die ersten Studien. Es wurde wirklich so aufgebaut, scheiße, das Land geht wieder unter, fuck, fuck, fuck. Und dann so, ugh, war gar nichts.
Ja,
alles gut.
Stimmt.
So, und dann gab es diesen geilen Moment. Ich glaube, der Angriff von Russland war am 24. Februar.
Den fandest du geil.
Es gab diese geilen 3 Wochen im Februar oder so, wo nix war, wo man wirklich gemerkt hat, ey, es gibt gerade einfach keine krassen Probleme auf der Welt.
Ja.
Keine akuten zumindest. Ja, klar, in jedem verhungern die alle oder so, aber das läuft ja eh die ganze Zeit. Aber so. Ja.
Es gibt nichts Neues.
Es gibt nichts Neues. Und Ruhe für den Kopf.
Ja.
Und dann hat Putin einfach sozusagen losgelegt.
Ja.
Aber wenn man da sich jetzt reinsteigert, Spiegel Online ballert auch die ganze Zeit, wie wahrscheinlich ist ein Atomkrieg? Oder was ist das und das? Und dann, ey, ohne Scheiß, ich kann es nicht fassen, man ist auf Spiegel Online und die haben irgendwann, glaube ich, ihr Ding gefunden mit so Statistiken und Grafiken zu einer aktuellen Krise, die ganze Zeit da sind. So. Bei Corona noch war das neu. Ich glaube, das war so das erste Mal, wo das so up-to-date, genau, Infektionszahlen und dann so, wie viele Geimpfte sind. Da war ich auch wie so ein Dummkopf, ich wusste, dass es ein bisschen stumpf ist, aber dann, als die Impfungen hochgingen, war ich immer so, ah, cool, Leute, nochmal jeden Tag 1%, das bedeutet ja fast 1 Million am Tag und so, irgendwie sowas. So, und jetzt, man würde nicht drauf kommen, was deren aktuelle Statistik gerade ist. Was schätzt du, was die gerade so anzeigen, so innerhalb dieser Weltkrise?
Lieferungen pro Kopf.
Nee. Ein bisschen sozusagen harmloser, das wäre doch vielleicht ein bisschen zu dumm.
Okay.
Nee, so, wie voll die Gasspeicher sind in Deutschland.
Ah, okay.
So voll sind die Gasspeicher. Das ist so ein Graph. So, die waren so voll. Und das, was, soll ich jetzt mitfiebern? Hey, Daniel, Mann. Ey, guck mal, ich war gerade auf Spiegel Online. Guess what? Wir haben gerade 65% gefüllte Gasspeicher. und wir sind im Mai.
Ja.
So, was ist das hier gerade? Die machen einen, also wirklich so irre.
Die brauchen auch einfach immer wieder neuen Content. Die müssen dich irgendwie da an der Leine halten.
Ey, wirklich, der Krieg ist schrecklich, der läuft da die ganze Zeit. Aber ey, das geschah an Tag 66 des Krieges. Ja, ey, guess what? Wieder viel schlimme Dinge sind passiert. Also, Leute, die das ungefiltert sich die ganze Zeit geben, verlieren den Verstand. Da habe ich einen Bericht gesehen aus Kiew, wo Leute sind da ja wieder zurück und arbeiten und leben da, unglaublich. Und dann haben die so Schauspieler gezeigt am Theater und irgendwie auf eine Art, können wir mit denen mehr connecten vielleicht.
Man kann wieder auch nach Kiew fliegen und so oder irgendwie.
Echt?
Ja, oder
fliegen?
Mit dem Zug fahren.
Fahren. Ich glaube, der Luftraum ist komplett
gesperrt. Ja, aber das finde ich irgendwie spannend, weil das hat man gar nicht auf dem Schirm, dass das überhaupt geht.
Ja, man kann
also das
ja,
ist so, krass, ich kann mich einfach in den Zug setzen und dann, wer macht das?
Genau, aber die haben dann so ein Theater gezeigt, wo dann so ukrainische Schauspieler und Regisseure wieder angefangen haben zu proben und zu arbeiten. Und dann meinte der Regisseur, also er quasi auch, er ist Ukrainer in dem Land, und er meinte, die ersten Tage waren die Hölle und wir haben 24 Stunden an den Nachrichten geklebt, wir wussten nicht, was passiert und so weiter.
Mhm.
Und dann haben die irgendwann herausgefunden, hey, es ist wichtig zu arbeiten und Dinge zu tun und sich da nicht die ganze reinzusteigen, weil er meinte, man kann wirklich seinen Verstand verlieren.
Ja.
Und das geht auch, wenn man nicht Grund hätte, seinen Verstand zu verlieren, sondern wenn man hier ist, schrecklich, aber ey, man kann sich das doch nicht die ganze Zeit geben.
Ja,
also, es ist so.
Aber, ich meine, das ist jetzt nichts Neues. Ich finde es unglaublich, durch diese Dauerbeschallung von Nachrichten, und die meisten Nachrichten sind schlecht. Ja, yeah. Stumpft man wirklich ab, weil ich finde es unglaublich, jetzt mittlerweile so Zelensky zu sehen, wie er dann irgendwie so in die Kamera spricht und irgendwie sagt, so was heute dann passiert ist. Also, und das wird dann bei der Tagesschau angezeigt, so ja, heute so und so viele angegriffen und so viele Flugzeuge abgestürzt oder so viele gestorben. Und man guckt es einfach so, Yeah. Also man guckt das einfach, also man hat das so akzeptiert als neue Realität.
Yeah, yeah.
Dass einfach so ein Krieg jetzt einfach so irgendwo bei uns in der Nähe ist. Das ist einfach so eine, Okay. Ja, also,
Da zitiere ich ja gerne Genosse Stalin, gesagt hat, der Tod eines Einzelnen ist eine Tragödie, der Tod von Millionen ist eine Statistik.
Ja, aber wir sind nicht mal bei einer Million angekommen, aber ja.
Trotzdem,
ey.
Ja, und Dings da, und ich habe auf YouTube, das ist ja halt quasi leicht verwandt damit, aber mir wurde keine Ahnung, in was für einer, also der Algorithmus macht ja sofort aus einem so, hey, du bist doch so ein Typ, ich zeig dir nur noch diese Videos an, bist doch voller Persönlichkeit, du klickst einmal auf irgendwas und dann werden dir mehrere Sachen angezeigt. Und irgendwie wurde mir ein Interview-Schnipsel angezeigt von dem Philosophen Bertrand Russell. Ich habe nie was von ihm gelesen, ich kenne den Namen.
Ja, ja.
Einer der größten Philosophen irgendwie im 20. Jahrhundert und so weiter. Und das Interessante bei ihm ist, das kommt dann in diesem Interview-Schnipsel raus, dass er, also es gibt, es ist ein Interview von ihm aus den 50ern, wo er schon irgendwie 80 ist. Also er ist Jahrgang 1870 irgendwas. Und er, seine Eltern sind gestorben, als er ein Baby war. Das heißt, er wurde erzogen von seinen Großeltern und sein Opa war schon irgendwie voll der krasse Typ. Im Endeffekt war das so, dass ich dann quasi ein Video gesehen habe von jemanden, also einem Augenzeugen, der von seinem Opa erzogen wurde, der Napoleon kannte.
Oh ja.
Also direkten Kontakt. Also auf eine Art, dass man so wenige Schritte, Hebel von Napoleon entfernt ist.
Okay.
So eine Aufnahme aus den 50ern, Opa, der damals war, und dann konnte er über jemanden reden, der so. Und er hat quasi über diesen 19. Jahrhundert irgendwie geredet. Das fand ich wirklich interessant, über das Lebensgefühl, so. Mhm. Und er meinte, die Menschen haben einfach damit gerechnet, also niemand wäre auf die Idee gekommen, dass es irgendwie noch große Veränderungen und krasse Dinge passieren. Ja. Sondern man dachte, das Leben, also alles wie es ist quasi, die Systeme, wie das Leben ist,
das bleibt jetzt so,
das bleibt so. Es gibt langsam immer Fortschritt, keine Ahnung, technischen oder so, aber das wird sich nie ändern, die Lebensrealität, wie Leben ist, wie Gesellschaften sind, und es war ja alles Monarchie und all das, es wird so bleiben. Und niemand wäre auf die Idee gekommen, dass sich irgendwas ändern wird. Und es ist so krass anders als jetzt, weil ich glaube, vor allen Dingen so durch diese ganzen Krisen, Leute denken teilweise so. Also es gibt, glaube ich, nicht wenige Leute, die denken, hey, ich weiß nicht, ob es in 5 Jahren noch Deutschland gibt. Also vielleicht gibt es einen kompletten Zusammenbruch von allem. Also man hat diese Pandemie erlebt, danach direkt so ein Krieg. Also man denkt sich so, also was ist in 10 Jahren? Also gibt's da noch Euro? wie heißt dieses Land, in dem man dann lebt, so? Was ist los?
Ja, also
so,
ist man vielleicht Döner dann die Währung?
Ja,
also, klar, vielleicht so alles, die Zeit.
Alles ist gerade offen, auf der Art, so diese Ängste sind so schnell da. Aber also, dass man denkt so, ey krass, keiner kann dir sagen, ja, in 20 Jahren wird das ungefähr so und so sein. So, ja, keine Ahnung. Also jedes Jahr.
Das ist ja wirklich krass, was die Pandemie mit so Lebensrealitäten irgendwie, also angestellt hat, so dass man einfach gemerkt hat, es gibt einfach so Faktoren, die man nicht beeinflussen kann. Und dein komplettes Leben ändert sich jetzt. Zum Beispiel so die letzten 2 Jahre. Leute kommen durcheinander mit ihren Zeitrechnungen. Man weiß einfach nicht mehr, was passiert ist. Leute haben ihren Job verloren aus dem Nichts. Also müssen komplett ihr Leben umstrukturieren. Und, also zum Beispiel, es ist ja auch so ein Standard. Früher haben die Leute irgendwie so einen Job gehabt. Also früher gab es allgemein so 10 Jobs gefühlt.
Ja. Yeah.
Also gab es so Handwerker, da gab es irgendwie so.
Soldat.
Da gab es Arzt, Soldat. Und das war's fast schon.
Bauer.
Ja, Bauer.
Also die meisten waren Bauern einfach.
Ja, aber, also wirklich, aber es gab wirklich wenige Jobs. Und mittlerweile gibt es einfach so jeden Job.
Ja.
Und gefühlt jeder muss irgendwie so 6 Jobs drauf haben, weil keiner einfach nur in einem Job bleibt.
Ja, oder also, beziehungsweise es ändert sich die ganze Zeit so.
Genau.
Hey, wir haben ein neues System, mach das mal damit, das geht noch besser.
Oder früher haben sich Leute auch irgendwie so ein Haus kaufen können oder so. Die irgendwie, ich glaube, die Generation von heute Also die denken mittlerweile gar nicht mehr dran.
Ey,
also
ja, so, das ist...
Aber währenddessen ist trotzdem immer mehr Geld da für so kleine Sachen, womit man sich dann einfach so zufrieden gibt.
Yeah.
So, ich habe zwar kein Haus, aber ich habe eine Apple Watch.
Ja, ich habe eine Apple Watch und ich habe ein Fahrradabo.
Ja, ich kann auf meinen Puls schauen, während ich kein Geld habe oder irgendwie so.
Ey, ohne Scheiß, ist also das ist auch voll der große Punkt, dieses Haus. Also das ist quasi auf eine Art gar nicht mehr so drin. Also das ist irgendwie so mit den Gehältern und also... Ich kenne mich wirtschaftlich nicht aus, aber das ist so, ich glaube, wenn man das rechnen würde, wie viel ein durchschnittlicher Mensch arbeiten müsste, Stunden, um ein Haus zu haben,
ja,
keine Ahnung, viel schlechter geworden, viel schlechter, Bro.
Ja, aber die Politik, also nichts Neues, ja, ist keine Stabilität, aber hat wirklich in Berlin versagt, dass es einfach unglaublich schwer ist, einfach eine bezahlbare, normale Wohnung in so einem, in keinem Drecksviertel zu finden. Also es kann doch nicht, weil wir kommen gerade so letzte Woche aus Wien, das ist eine wunderschöne Stadt, und sind bekannt dafür, dass sie so soziale Systeme haben, wo es einem erlaubt, auch mit wenig Geld so mitten in der Stadt zu wohnen oder so.
Ja,
aber irgendwie, also und deswegen wird auch, also Franziska Giffey, haben wir vorhin drüber gesprochen, hasst man sie so sehr. Und es kann nicht sein, dass man, also Leute, also ich weiß nicht, das ist ja so ein Dauerjoke geworden. Also so, wie man hier keine Wohnung bekommt, wie es hier sozusagen keine Perspektive gibt. Und dann hört man so welche Stories so von damals, wo Leute gefühlt für so 3 Center Shocks sich irgendwo in Mitte oder was auch immer. Oder
nein, aber wirklich Kreuzberg so Mieten, so, ja, ich habe noch einen alten Mietvertrag, irgendwie 400 Euro, 90 Quadratmeter, beste Lage. Ja, okay.
Ja.
Ja, das ist quasi so, ja, du kannst da nie wieder ausziehen.
Ja.
Also es ist ja wirklich, also ab irgendeinem Punkt ja auch voll, Leute machen ja auch, es gibt so Wohnungstauschbörsen und so.
Ja.
Du kannst damit wirklich Geld verdienen, indem du sagst, hey, also kauf mir mal bitte meinen Kleiderschrank hier ab für 10.000 Euro. Dann, du kannst ja kein Geld verlangen dafür, dass du, aber du kannst so sagen, ey, wir verkaufen meinen Kleiderschrank für, also wirklich so, 5.000 Euro.
Ja, plötzlich.
Den müsstest du übernehmen, ist möbliert.
Nee, aber das ist dann ja fast schon so die Logik von NFTs.
Ach so.
Etwas, was keinen Wert hat, wo man dann einfach sagt, ja, das hat so einen Wert und so. Also jetzt, glaube ich, ganz viele Bros regen sich jetzt über mich auf. Aber das ist so eine Form von Geldwäsche geworden für die Elite.
Ach echt?
Weil NFTs? Im Endeffekt, ja natürlich, guck mal, überleg mal, wie verrückt es ist. Also theoretisch Geld hin und her zu schieben, ist ja eine große Herausforderung für die Reichen der Welt.
Die also, Summen meinst du?
Genau, die, ja. Die,
und, also auch, die und auch unversteuert oder was?
Unversteuert, genau, hin und her schieben oder da und zu dem Konto und dem und so, dass es nicht auffällt und wer weiß aus welchen Quellen und so und dann, damit das auch noch nicht rauskommt und dass das nicht versteuert wird. Und jetzt hat man NFTs, okay, und etwas, was sonst eigentlich keinen Wert hat, also einfach so, ja, also es gibt so eine berühmte Sammlung, ja, das heißt irgendwie Boring Apes oder so, Bored Apes.
Aha,
das sind so gelangweilte Affen und das ist so angeblich so mehrere Millionen wert, so sagt Logan Paul.
Ja, okay.
Also weißt du, und warum sagt er das? Weil er auch einer der Anführer dieser ganzen Bewegung ist. Also diese Leute, die bleiben auch weiterhin Influencer. Die influenzen jetzt gerade diese neue Technologie. Die verdienen gerade selber daran. Aber das ist jetzt noch eine Side-Info. Aber, okay, du hast etwas, was eigentlich sonst keinen Wert hat. Das ist einfach sozusagen ein digitales Foto. Das ist einfach so ein JPEG oder so. Ja, das gibt es einfach. Theoretisch kannst du es screenshotten, dann hast du es genauso wie die Person. Aber da wird jetzt einfach gesagt, ja, NFT, das ist verschlüsselt. Und es zeigt, es gibt nur einen Inhaber, der diesen Schlüssel gekauft hat. Okay, so und jetzt gibt man dem dann plötzlich voll viel Wert. Also und das gibt es jetzt unter Celebrities. Es gibt einige Celebrities, die nehmen jetzt auch, die haben so eine NFT-Kollektion und die sagen, ja, die ist jetzt 10 Millionen wert, weil die ist so selten, das hat nur diese eine Celebrity. Und plötzlich
kannst aber wer du mir entscheidet jetzt, das?
Ja, genau, also, man selber dann irgendwie.
Ah ja, okay.
Ja, man selber sagt das und dann so, ja, das hat diesen Wert, das wurde so geschätzt oder was auch immer. Und plötzlich kauft jetzt theoretisch Shaquille O'Neal, also der ist auch so ein perfekter Typ, weil er ist in allen Sachen drin, dann kauft er das irgendwie von einem anderen, sagen wir Celebrity oder sonst was, so für 10 Millionen. Und dann so also ohne Probleme ist dann irgendwie so Geld transferiert worden oder verstehst du?
Ja, ja.
Und das ist so voll krasses Schlupfloch.
Also. Ich glaube aber, das gab es immer auf dem Kunstmarkt. Ich
glaube,
das
vielleicht.
Ist immer so ein Ding, das ist einfach so, dass es einfach wirklich so eine Kapitalanlage ist und einfach so eine Riesenverarsche. Irgendwie irgend so ein Spielchen da läuft, wo so Leute.
Aber das ist nochmal einfacher gemacht und ich glaube, bei dem Kunstmarkt oder so, da gab es wahrscheinlich so. ja, Zertifizierung und bla und Sammlerstück von damals und gut dokumentiert, das hat er wirklich gemalt und sonst was. Aber ja, mittlerweile kannst du die einfach aus dem Boden stampfen.
Du meinst diese NFTs?
NFTs.
Ah ja, ja.
Also, verstehst du, also ab irgendwann ist Kunst dann auch selten, weil es einfach selten, genau, es ist einfach wertvoll, weil es selten ist. Also,
und das kannst du dir einfach, du kannst dir einfach scheiße überlegen. Genau,
und NFTs sind einfach selten, ja, weil du sie selten gemacht hast.
Ah ja,
du hättest einfach tausende davon machen können, aber hast nur eins gemacht.
Ist kein Handwerk.
Genau, das ist ein Unterschied.
Ja, ja.
Also, naja, ob etwas in der Natur selten ist oder ob du es entschieden hast, selten
zu verknappen, einfach.
Ja, ja,
zu,
ja. Also, dass es selten ist.
Ich habe mal so einen Bericht gesehen über irgendwie so eine NFT-Veranstaltung in Berlin oder so.
Ja.
Und es war irgendwie sowas mit, also die haben das so richtig aufgebaut als Event und irgendwie war das voll aufregend für die Leute, die mitmachen. Du konntest da auch NFTs kaufen, das so darauf ausgelegt, auch so günstige NFTs, dass du für so 200 Euro oder irgendwas kaufst oder 500 Euro oder irgendwie musstest du ein Ticket, nee, du musstest dir 500 Euro oder so für so ein Ticket ausgeben, damit du da hinkommen kannst. Genau, damit du da hinkommen kannst.
Alles, das ist voll das. Also an diesem Punkt ist es ein Scam.
Ja, genau. Und die haben das irgendwie so cool als so Erlebnis aufgebaut, dass du an irgendeinem Punkt dann abgeholt wirst von Leuten mit einem Auto. Die sind alle in schwarz angezogen. Hm. Dann gehen sie irgendwo dahin und dann hast du dir vielleicht ein NFT gekauft oder du willst dir eins anschauen. Und dann zeigen sie es dir, ich glaube, ich weiß nicht, ob es das mittlerweile gibt. Ich meine, ich habe das so verstanden, auf so einem Hologramm oder so, mit so einer Lichtinstallation, okay, irgendwo so klein. Und dann hat das so einen ganzen, ja, als wärst du bei Matrix oder so gerade dabei und bist an irgendwelchen Punkten in der Stadt oder irgendwie so, okay, eine Scheiße. Und das war dann so, die Leute bezahlen für dieses Erlebnis.
Naja.
Aber das ist dann so, ja, ich glaube, du hast keine Hobbys. Ich glaube, du hast nichts sonst zu tun. Ja. Du musst halt irgendwie sowas.
Also ich hatte eine spannende Diskussion mit einem Kumpel von mir und das war weniger eine Diskussion, sondern ich habe ein paar Kritikpunkte geäußert und er ist ausgerastet. weil ich glaube, diese ganze Technologie von NFT, diese Verschlüsselung und so, Verschlüsselung von digitalen Produkten und so, das kann eine Technologie sein, die in der Zukunft uns Wert bringt, ja, die Probleme löst. Yeah. Aber Stand jetzt wird die, also ist sie bekannt für diese Gaga-Sachen, diese Bored Apes, diese Sachen, die einfach keinen Wert haben und denen viel Wert zugeschrieben wird. Weil du kannst damit zum Beispiel so digitale Tickets kannst du dann irgendwie verschlüsseln und dann kann man das Problem lösen von Leuten, die Tickets auf dem Schwarzmarkt verkaufen oder so. Weil,
ah ja, okay.
Genau, weil jedes Ticket hat dann einen Schlüssel und dann kann man wirklich sehen, wer der rechtmäßige Inhaber ist und so kann man keine Fake-Tickets und so verkaufen.
Okay.
Also sowas ist für die Zukunft, ja, das ist irgendwie schlau und das löst Probleme, aber Stand jetzt, ist es ein Scam. Also, ja.
Es gab einmal den Kommentar, dass du das Wort Scam auf.
Aber ich weiß,
stimmt. Das war gerade voll witzig, ich musste kurz mal denken und dann stimmt. Weil ich wollte jetzt wir können die Folge abrappen. Für mich war es witzig, dass dein letztes Wort Scam ist.
Ja.
Naja, was kein Scam ist, ist, wenn ihr diesen Podcast bewertet auf Spotify und eine Bewertung da lässt und uns natürlich folgt, Daniel auf Instagram und Twitter @DanielWolfson_ und mir auf Instagram @CabosCalanta. Wir sind
und schaut genau in die Podcast-Notizen, weil da sind die zwei Links zu den Live-Terminen im August, 11. und 12.8.
Genau, Düsseldorf und Dortmund. Düsseldorf und Dortmund. Wir werden da sein. Es wird Summer Vibes geben, Live-Podcast NFTs auf der Bühne, NFTs. Unterstützt den Podcast, teilt und sagt es oder was auch immer.
Ja.
Und das war's von uns.
Ja, haut rein. Ciao, ciao.
Ciao.